Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem weiteren Gespräch. Ich habe heute Robin Kaiser zu Gast. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Robin, auf meinem Feld, wenn ich so sagen darf, oder in unserem Feld, das wir jetzt gemeinsam kreieren. Ich
Danke
stelle
dir.
dich kurz so vor, du bist Botschafter des Kosmos. Du bist Brückenbauer zwischen den Welten. Du bist Psychologe und Autor und du gibst Seminare, das mal so im Groben. Und wir haben vorhin gesprochen, ja, was ist denn heute das Thema? Und dann kam Sonne, Licht und wo Licht ist, ist viel Schatten. Und ich glaube, was empfindest du als das Wichtigste, wenn der Schatten sich zeigt? Ich sag's mal so. Was ist das Wichtigste in deinen Augen, wie wir lernen dürfen, uns bewusster mit diesen Schattenseiten in uns zu verbinden? Oder was machen wir am besten, am einfachsten mit unseren Schatten?
Ganz genau hinschauen. So tief hinschauen, dass wir erkennen, dass es Teil von uns ist. Dass es nichts ist, was wir wegdrücken, nichts ist, was wir unterdrücken, sondern wir wirklich auch in die Welt, auch in die Schattenaspekte der Welt hineinschauen und sie wieder zu uns zurücknehmen. Dass wir so tief in der Eigenverantwortung leben, dass wir erkennen, sobald wir Schatten sehen, säen wir Schatten, also wir erschaffen das in unserer Wahrnehmung, was wir glauben, was wirklich da ist. Und da ist viel Transformationsarbeit gerade in der heutigen Zeit gefragt, weil wir alle noch mit Schattenthemen zu tun haben und am kollektiven Schatten entsprechend partizipieren. Und da ist es wichtig, einfach hinzuschauen und aufzuräumen vor der eigenen Haustür und dann auch fürs große Ganze.
Diese Schatten. Früher hatte ich immer das Gefühl, das sei was Schweres, was Böses, was Unmögliches. Aber je mehr ich in meine Schattenwelt hineingestiegen bin, desto mehr habe ich erkannt, welche Schätze dort drin verborgen sind.
Ja, es sind die eingepackten Schätze. Sie kommen in einer Schattenverpackung, das ist die äußere Hülle, aber im Kern wohnt das Geschenk und da dürfen wir eben durch die äußere Hülle hindurchdringen. Überall, wo die Angst ist, wohnt die Liebe, wohnt das Licht dahinter. Aber eben nur dahinter, nicht davor. Und wenn wir nur die Oberfläche sehen und nicht in den tieferen Aspekt dessen eindringen mit unserem Bewusstsein, dann bleibt es für uns ein Schatten oder etwas Schwieriges, etwas Problematisches, was uns belastet. Eigentlich möchte das Leben uns durch die Belastung, die es uns schickt, helfen, auf die nächste Stufe unseres Bewusstseins zu kommen. Doch in den meisten Fällen, wenn dann das Universum an unsere Tür klopft und sagt, hey, wir haben ein Geschenk für dein Wachstum, für dich, dann verriegeln wir die Tür und sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und da dürfen wir echt schauen, wie wir die Türen, die inneren Herzenstüren vor allem wieder aufmachen und die ganze Bereitschaft mit reingeben, alles wirklich in Empfang zu nehmen, was das Leben eben gerade geben möchte.
Ja, aber manchmal, dass das so vorbeifließt, denke ich manchmal, das darf doch weiterfließen, was soll ich mit dem? Aber ich glaube, dort sind die meisten Schätze oder die größten Weisheiten verbunden. Du hast vorhin gesagt, das Herz öffnen. Das tönt auch sehr, sehr einfach. Was würdest du denn empfehlen, wie wir unser Herz wirklich wieder dem Leben, der Liebe öffnen können? Es ist ja wie eine Verweigerung.
Ja,
Da.
ja. Das getrennte kleine Bewusstsein, in dem wir uns verbarrikadiert haben, lebt in ständiger Lebensverweigerung. Es ist eine absolute Lebensangst, die sich in unserer Wahrnehmung zeigt als Todesangst. Aber eigentlich ist es eine Angst vor dem Leben, weil es gibt gar nichts anderes als nur Leben. Und der wichtige Schlüssel, um da dahinter zu kommen, das aufzulösen, ist das Fühlen lernen. Und da stehen wir als Menschheit wirklich vor, ich möchte sagen, einem riesigen Eisblock, den wir mal an Gefühlen eingefroren haben, dass wir so viel an Energien, Empfindungen, die wir irgendwann mal nicht verarbeiten konnten, tiefgefroren haben als Selbstschutz. Und als Selbstschutz hatte das auch eine gewisse Funktion. Aber wenn wir in die höheren Ebenen des Bewusstseins hineinkommen wollen, dann dürfen wir diese Schutzmechanismen, die auch immer trennen und einfrieren, auflösen. Und da dürfen wir uns Stück für Stück annähern und schauen, wie kann ich lernen, bedingungslos zu fühlen. Das heißt, ohne ein Wollen oder Nichtwollen, ohne eine Ablehnung oder eine Verneinung, sondern einfach offener Bewusstseinsraum zu sein, in Empfang zu gehen und zu sagen, okay, ich fühle. Das ist etwas. In den meisten Fällen leben wir so, dass wir vor diesem offenen Raum auf der Flucht sind. Und deswegen Geschwindigkeit reduzieren. Das Fühlen braucht Zeit, das Fühlen braucht Langsamkeit. Und in der Langsamkeit, der Ruhe und der Stille öffnet sich der Gefühlsraum, in dem wir wieder auftauen können und zu unserer wahren Größe zurückkehren können. Und das wartet auf uns als Menschheit.
Und diese Weigerung zu fühlen, diese Angst vor dem Fühlen, hat ja ganz viel mit unseren Erfahrungen in der Abgeschlossenheit zu tun von unserem Wissen. Weil wir haben die Angst, also ich höre ganz viel, vor allem von einem ganz engen Freund von mir, wenn ich fühle, fühle ich nur Schmerz. Und ich will keinen Schmerz mehr fühlen. Aber was ist Schmerz eigentlich in deinen Augen?
Ja, da sind wir wieder bei dem Geschenk, was zu uns kommt, was sich erst einmal schmerzhaft anfühlt. Warum fühlt es sich schmerzhaft an? Weil wir in der Verweigerung sind des Fühlens gegenüber. Wären wir in bedingungsloser Offenheit, dann würde vielleicht für einen Moment es ein bisschen zwicken, aber durch den Schmerz könnten wir sofort die Erweiterung unseres Innenraums spüren, wir könnten sofort das Geschenk darin spüren. Gefühle sind nur deshalb schwer zu ertragen durch unseren Widerstand. Hätten wir keinen Widerstand vor dem Fühlen, wäre jedes Gefühl, auch die sogenannten negativen oder unangenehmen Empfindungen, einfach nur Empfindung und als Empfindung schön. Vielleicht kennst du das oder kennen es die, die zuhören, dass man mal so richtig schön getrauert hat. Und dass Trauer auch eine ganz schöne Empfindung sein kann, wenn kein Widerstand davor besteht.
Das kenne ich sehr gut, diesen Trauerprozess wirklich zuzulassen. Ja, es gibt Trauer. Und der Schlüssel zum Fühlen, in diesen Raum zu kommen, das ist das Zulassen von dem, was eigentlich nicht gewollt wird. Weil wenn ich die Trauer zulasse, dann kann mein ganzes System wie sich erleichtern. Es kann was weggehen, was ich in meinen Zellen gespeichert habe. Und es kann mich aber auch dann, wenn ich das wegfließen lasse, dann ist erst die Möglichkeit da, sich für etwas ganz Neues zu öffnen. Also ganz neue Informationen auch zu öffnen. Richtig zu trauern hilft einem auch, etwas zu erweitern. Hilft, einen neuen Raum zu öffnen, wo ich andere Informationen bekommen kann. Im Moment hört man sehr viel von dieses hohe Licht, das kommt, erlaubt uns neue Fähigkeiten, Hellsinne zu aktivieren. Aber das kann ich ja nur, wenn ich Raum geschaffen habe. Also wenn ich annehme, was mal war. Oder wie siehst du das? Wie können wir unsere Hellsinne dass sich dafür leichter öffnen, dieses bewusster werden, dass es andere Welten gibt, andere Räume gibt im Leben als nur unser engen hier.
Ja, das Bewusstsein hat diese Sehnsucht, die anderen Welten, das Höhere zu erfahren. Aber wo beginnt es denn? Es beginnt immer im Fühlen. Fühlen ist der Öffnungsprozess unseres Bewusstseins. Und der beginnt erst einmal mit den schweren Aspekten, die wir bisher noch nicht verarbeitet haben. Aber Der Öffnungsprozess geschieht dann in die Weite hinein, wo es wirklich den großen Raum öffnet.
Ja, wie können wir unser Bewusstsein so öffnen, dass wir offen werden, dass wir das, was jetzt neu zu uns kommen möchte, auch damit sein können, es auch nutzen dürfen im Alltag. Helle Sinne sind ja dafür da, dass man sie nutzen kann, um sich etwas leichter zu machen, etwas bewusster zu werden. Was ist da wirklich sehr notwendig, um in diese Sinne, diese überhaupt mit diesen Sinnen wirken zu können?
Ja, die meisten Sinne öffnen sich über ein Gefühlsfeld, ein sehr fein gesponnenes Empfindungsfeld und sind nicht so sehr in Assoziation mit den physischen fünf Sinnen des Körpers. Das heißt, wir dürfen da die Identifikation zurückziehen, dass wir uns selbst und unsere Welt ableiten von dem, was wir nur mit den physischen Augen sehen, beispielsweise. Das braucht eine Empfindungsqualität, die tiefer geht als die Welt, die wir bisher erfahren haben. Und in dieser Empfindungsqualität öffnen sich Wahrnehmungen, die über diese Welt hinausgehen. Das geht aber nur, wenn das Bewusstsein wirklich über diese Grenzen, die es sich selbst gesetzt hat, hinausgeht und so in eine Offenheit hineinkommt, dass es wirklich spürt, ja, ich bin in jedem Moment mit allem verbunden. Also diese Verbundenheit ist im Grunde genommen der Schlüssel, etwas wahrzunehmen, was über die kleine getrennte Persönlichkeit hinausgeht. Und dann können wir diese Wahrnehmung entsprechend auch verwenden, um in dieser Welt zu wirken oder auch eine ganz andere Art der Lebensführung herunterzuladen, als das, was uns in der Vergangenheit beigebracht wurde. Also wir sind ja alle angeschlossen an ein unendliches Informationsfeld mit ganz, ganz viel Wissen. Nur wir wissen es nicht, dass wir das sind. Und wenn wir uns ausleeren, uns rückverbinden, dann wird das auch wieder spürbar, womit wir im Wesentlichen in der Essenz verbunden sind.
Und mir ist gerade der Begriff Seele gekommen. Wenn ich mich mit der Seele verbinde, dann habe ich diesen Schlüssel zum erweiterten Bewusstsein in der Hand. Sehe ich das so richtig? So von meiner Warte aus.
Ja, die Seele ist das Tor. Das Tor zu unserem höheren Selbst, zu dem, wer wir im Höchsten eigentlich sind. Und dieses Tor öffnet natürlich auch die Wahrnehmung nicht unseres menschlichen Seins, sondern unseres seelischen Seins. Und das ist eine ganz wichtige Übung, möchte ich fast sagen, immer wieder sich in die Schuhe der Seele zu stellen. Nicht aus den eigenen Augen zu schauen, sondern aus den Augen der Seele auf mein Leben. Aus ihrer Perspektive sieht das Leben so anders aus, als wir das hier aus unserer Wahrnehmung haben. Sie hat den vollständigen Überblick, sie weiß, wofür wir hier inkarniert sind. Sie kennt die Gründe, weshalb wir gerade vielleicht mit bestimmten Dingen kämpfen im Leben, weshalb es gerade schwer ist. Und die Seele schickt natürlich auch immer die Impulse, die wir dann entsprechend brauchen, um weiterzukommen. Also das ist etwas, was ich täglich fast anwende, dieses, hey Seele, zeig mir mal bitte, wie meinst du das? Warum erlebe ich gerade jetzt genau das? Und dann wird mir sehr häufig in der nächsten Zeit irgendwas gezeigt, wofür es gut ist, mich damit zu beschäftigen, auch wenn es vielleicht etwas ist, womit ich mich als Mensch eigentlich gar nicht beschäftigen möchte gerade.
Ja, wenn ich mich meiner Seele so hingebe, dann heißt es immer, weißt du, aus der Erfahrung hole ich die Essenz und das macht mich weise. Also dass so auch tiefe Verlusterfahrungen haben eine ganz tiefe Weisheit in sich. Ist das auch bei dir so als Erfahrung, dass wenn etwas Wertvolles weggeht, dass man da trotzdem wie ein Geschenk hat, was es bedeutet?
Wenn ein geliebter Mensch weggeht oder ein Partner, ein Freund etc., dann wechselt er ja die Seiten, also wenn er verstirbt, jetzt zum Beispiel. Aber auch wenn er nicht mehr da ist, dann ist ja erstmal die Leere da. Und sowohl eine Seele, die den Übergang macht auf die andere Seite, als auch ein Freund, der vielleicht nicht mehr an der Seite im Physischen ist, lässt etwas entstehen, eine Brücke in die Leere, möchte ich sagen. Eine Brücke ins Jenseits, die da aufgeht über den Menschen, über die Verbindung zu dem Menschen, der diesen Weg gegangen ist. Und deswegen verbindet uns jeder Verlust letztendlich mit dem allumfassenden Feld, mit der allumfassenden Leere, die man eigentlich mehr als Fülle bezeichnen könnte, weil sie ist nicht leer. Das heißt, jeder Verlust ist, im Indischen gibt es diesen Ausdruck, es ist ein Kuss des Göttlichen. Alles, was uns Schwierigkeiten bereitet, jedes Problem, jedes Hindernis, jede Krankheit, jeder Verlust ist ein Kuss des Göttlichen. Und wenn wir das so sehen und fühlen können, dass dort das Göttliche durch den Verlust mit uns zu kommunizieren versucht, um uns etwas zu zeigen, um uns zu zeigen, hey, du kannst zwar das Äußerliche, Förmliche verlieren, aber das Wesentliche, die innere Herzensbeziehung, die bleibt. Und du und wir haben es in der Hand, ob wir diese Beziehung weiter pflegen und kultivieren, auch wenn vielleicht der geliebte Mensch nicht mehr an unserer Seite ist. Und das ist etwas, das darf ich auch immer wieder lernen. Und da bin ich auch durch eine sehr intensive Schule durch, dass es wirklich an mir und meinem Herzen liegt, ob die Verbindung zu dem weiter lebendig ist, von dem ich glaube, ich hätte es verloren.
Es ist so wie zu erkennen, dass Liebe absolut unzerstörbar ist.
Ja.
Das ist jetzt das, was jetzt gerade, also was mir gerade so ganz warm ums Herz macht. Wir haben immer das Gefühl, ja, wir verlieren etwas, aber wenn ich es mit dem Auge der Liebe betrachte, kann ich gar nichts verlieren.
Ja, das ist sehr wahr. Und das würde ich uns als Menschheit so wünschen, in genau den Momenten, wo wir etwas verlieren. Dass wir da in dieser Wahrnehmung verankert bleiben. Weil alles, was geht, kann ja nicht die Wahrheit sein. Man kann das philosophisch sehr einfach sagen. Die Wahrheit ist das Ewige und wenn es geht, dann war es nicht das Ewige, es war nicht die Wahrheit. Aber das Ganze auch zu fühlen, dass die Liebe wirklich etwas Unzerstörbares ist, dass sobald sie gekostet wurde, sie nicht mehr verloren gehen kann in einer ganz bestimmten Ebene. Wir können auf anderen Ebenen nochmal in den Schlaf fallen und nochmal durch Trauerprozesse durch. Und manchmal ist das auch wichtig. Aber es gibt eine Ebene, für die gibt es so etwas wie Verlust nicht. Und das ist ganz kostbar, wenn wir das wieder in unser Leben integrieren.
Und wenn ich hier hineinfühle, es gibt den Verlust nicht, sondern es ist eine Veränderung, es ist etwas abgeschlossen, es ist etwas zu Ende gegangen und ich sage ja dazu, dann komme ich in einen ganz tiefen Frieden mit dem, was in meinem Leben war. Ja, dieses Ja-Sagen zu meinem Leben. Und nicht denken, ja, wenn ich damals anders gehandelt hätte, dann wäre ich heute so und so, sondern dieses tiefe Ja zu dem, was mich ausmacht, was ich erfahren habe. Ich glaube, da ist ganz viel Wertvolles dabei, ganz vieles, wo ich in Frieden komme und wo mir auch hilft, den Frieden auch weiterzugeben, weil ich dann aufhöre, irgendjemanden zu verurteilen oder etwas zu verurteilen mit der Annahme. Wie sieht das für dich aus, wenn es darum geht, in diese neuen Bewusstseinsräume hineinzukommen und anzunehmen, was sich zeigt oder im Alten gezeigt hat?
Ja, wir erschaffen ja unsere Welt und unsere Zukunft dadurch, dass wir mit etwas in der Vergangenheit nicht ganz abgeschlossen haben. Dadurch reinszenieren wir ja immer die gleichen Trennungsgeschichten, immer und immer wieder. Wenn wir mit einem Thema vollständig abgeschlossen hätten, es vollständig integriert hätten und angenommen hätten, dann würde es sich nicht wieder zeigen. Und immer wenn es sich dann nochmal zeigt, heißt es, hey, nochmal tiefer sich darin hineinfallen lassen, sich nochmal tiefer hingeben in dieses Thema, damit es sich nicht wiederholen muss. Und die Annahme ist wirklich der Schlüssel zur Auflösung. Alles, was wir vollständig fühlen und annehmen, löst sich auf. Wir erschaffen diese Welt und die Geschichten in der Welt dadurch, dass wir nicht vollständig in die Annahme und Akzeptanz gehen. Da ist irgendeine Distanz, irgendein Widerstand aktiv. Dadurch erschaffen wir die Welt der Trennung, in der wir uns bewegen. In dem Moment, wenn unser Bewusstsein mit dem kollabiert, was wir vorher rausgeschoben haben, in dem Moment wird es sich uns nicht mehr zeigen. Es löst sich auf.
Das ist etwas ganz Wichtiges gesagt, dass mir kam, die Essenz der Schattenarbeit ist, dass man nicht mehr daran denkt.
Ja, genau, dass man so intensiv sich darauf ausrichtet, dass es sich für einen selbst auflöst. Da ist eine gewisse Ambivalenz. Ich mache das mal deutlich an dem physischen Körper. Wir verlieren das Gefühl unseres physischen Körpers, wenn wir uns zu 100% auf unseren physischen Körper konzentrieren. Da liegt eine Paradoxie drin, aber diese ist so wichtig für die innere Auflösungsarbeit. Das heißt, wir kommen nicht aus der Formidentifikation raus, wenn wir irgendwie aus dem Körper rausflüchten oder aus den Themen rausflüchten, sondern indem wir uns so in ihn hinein fokussieren, so auf ihn konzentrieren, dass das Gewahrsein ja die Formhaftigkeit überwindet, dass das Bewusstsein über die Grenzen hinauskommt. Und da ist für mich immer wieder der Leitsatz, The way in is the way out. Der Weg nach innen ist der Weg hinaus, in die Befreiung. Und es gibt keinen anderen Weg als diesen.
Ja, wir müssen tauchen, damit wir wieder auftauchen können. So
Genau.
mit meinem Bild so gesprochen. Und dieses Auftauchen, also wenn ich da wirklich mal etwas ganz hindurchgegangen bin und auftauche, dann komme ich in eine ganz neue Raummöglichkeit, komme ich ganz neue Möglichkeiten hinein, wo ich viel mehr in mein Leben öffnen kann, integrieren kann, aufnehmen kann, neugierig sein kann, als wenn ich in dieser kleinen Welt mich festhalte. Die ist ja so bekannt, die kleine Welt. Und du wie ich, wir arbeiten oder wir haben ja Kontakt zu anderen Wesen, so nicht irdischen Wesen. Wie fühlt sich dieser Kontakt für dich an? Das geht ja auch nur, wenn man da aufgetaucht ist. Weil viele
Ja.
möchten ja auch jetzt diese Wesen sehen, mit denen in Kontakt kommen und ich empfinde, es ist nicht so einfach, einfach das mit denen in Kontakt zu sein, auch wenn jetzt ganz viel Licht hereinkommt.
Ich empfinde diese anderen Wesen als gar nicht so anders, sondern als Aspekte von mir. Also auch die höheren Welten, auch die Engel sind einfach Aspekte von mir. Die ganze Schöpfung ist ein Aspekt von mir. Es gibt keine anderen Spezies. Andere Spezies sind einfach andere Varianten meines universellen Selbst. Und in dem Moment, wo ich mein Selbstkonzept überwunden und aufgelöst habe, meine Idee von dem, was ich glaube, wer ich bin, in dem Moment können diese anderen Wesen so in einem drinnen wahrgenommen werden, als seien sie einfach ein anderer Anteil. Und die Psychologie spricht ja von vielen Persönlichkeitsanteilen, die Spiritualität oder Esoterik spricht von höheren Welten. Es gibt eine Ebene, wo sich das beides überschneidet und wo das gar nicht mehr getrennt voneinander ist. Die höheren Welten sind unsere höheren eigenen Aspekte. Und unsere eigenen Aspekte sind die Engelsphären, die Elohim und alle Ebenen, die es da oben noch gibt. Das sind Aspekte von dem, wer wir wirklich sind. Und da dürfen wir wirklich hinschauen, dass wir unsere Identitätsvorstellungen knacken. Und das geht sehr gut, wenn wir in Kontakt kommen mit Wesen, die das Irdische und den irdischen Erfahrungsraum nicht so gut kennen, wie wir es kennen.
Dann sprichst du etwas sehr, sehr Weises. Ich bin schon lange mit denen in Kontakt und dann habe ich mal gefragt, warum denn? Hat gesagt, wir sind so lange mit dir in Kontakt, bis du es integriert hast und dann verschwinden wir wieder.
Genau.
Und das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Das sind wie Weisheiten, die jede Seele in sich drin trägt und die durch diese Wesen geweckt werden. Und von daher ist es ein Geschenk, dass wir so diese Öffnung haben können über unsere, wer sind wir wirklich, über diese Identitätsgrenze hinausgehen dürfen.
Ja. Ich hatte im Zusammenhang damit mal ein Gespräch mit irgendeiner Art Engelwesen und ich habe es auch gefragt, warum bist du da? Und die Antwort kam, weil du mich noch nicht in dir wahrnehmen kannst. Und das hat in meinem ganzen System Gänsehaut ausgelöst und ich habe verstanden, okay, weil ich bestimmte Ebenen von mir noch nicht in mir sehen kann, brauche ich noch äußere Repräsentanten, äußere Stellvertreter, die mir zeigen, wer ich wirklich bin. Und dafür sind diese höheren Engelebenen oder anderen aufgestiegenen Meister da. Sie sind nur dafür da, um dir, um uns zu zeigen, wer wir sind, als ein Spiegel.
Ja, und dadurch fällt auch die Angst weg, sich hinauszuwagen in andere Welten, die nicht so bekannt sind. Sie
Ja.
helfen uns, dass diese Grenze zu transformieren. Also das ist wirklich das Erkennen, okay, das Bewusstsein, das ist wirklich unendlich. Ja, es gibt keine Grenzen im Bewusstsein, wenn ich in das Weltall hineinschaue. Es gibt keine Grenzen. Also ich habe, wenn ich da oben bin, keine Grenzen. Ich habe sie hier unten. Die kommen immer wieder mir in die Quere. Aber das ist, glaube ich, einfach noch Menschsein hier. Und du hast auch gesagt vorhin, eine neue Welt. Wir sind auch dabei, die Menschen sich zu verändern, um eine neue Art von Leben zu gestalten. Und ich glaube, dieses erhöhte Bewusstsein, also diese Verbindung mit den Anteilen, die wir noch nicht integriert haben, oder noch nicht kennen, helfen uns wirklich etwas Neues zu gestalten. Und wie nimmst du das wahr, wie wir das Neue leichter gestalten können?
In dem Moment, wo wir in einer neuen Wahrnehmung sind, können wir gar nicht anders als das Neue in die Welt bringen. Da wird uns das Alte so frappant ins Auge stechen, dass wir uns überlegen, wie haben wir so lange so entfernt von uns leben können? Wie haben wir so blind sein können? Wie haben wir so unbewusst sein können? Das wird irgendwann so klar und deutlich vor unserem Auge sein, dass wir es nicht mehr übersehen können. Das wird einfach wie ja auf die Stirn geschrieben, wie direkt in riesigen Schlagzeilen in uns wahrnehmbar und sichtbar. Und dann können wir es nicht mehr vom Tisch kehren. Dann wird das einfach ganz deutlich. Und in dem Moment kommt das Neue. Also ich mag das mal an einem Beispiel klar machen, was das ein bisschen überspitzt darstellt. Wenn ein Menschen eine Sucht hat, dann gewinnt er irgendetwas von seinem Suchtstoff. Er hat irgendeinen Vorteil darauf. Wenn er wirklich sehen würde, dass dieser Suchtstoff destruktiv wäre, wenn er es wirklich sehen würde, würde er damit aufhören. Aber weil irgendeine Sorte von Beziehung, von Vorteil, von ich brauche das im System drin ist, kann er nicht aufhören. Und da war ich immer wieder auch in der Begleitung mit Menschen, die entsprechend damit zu kämpfen hatten. Und da ging es immer um den Punkt, dass wir noch nicht tief genug geschaut haben, dass das, was wir machen, eine Art Selbstzerstörung ist. Jetzt im Suchtfall, aber auch kollektiv.
Kollektiv.
Und in dem Moment, wo wir das klar sehen, werden wir damit aufhören. Und solange wir nicht damit aufhören, sehen wir es noch nicht klar genug. Und deswegen tiefer hinschauen.
Ich glaube, es ist nicht nur das klar Sehen, es ist auch das klar Fühlen dabei.
Ja.
Wenn ich es sehe, dann sehe ich es, aber dann fühle ich es noch nicht genau. Aber wenn ich fühle, wie etwas mich zerstört, also wie eine Angst zum Beispiel mich wirklich zerstört, wenn ich beginne, diese Angstenergie zu fühlen, wie sie, was sie mit mir tut, dann kann ich einer Angst eher sagen, oh, herzlichen Dank für deine Weisheit, aber ich glaube, wir verabschieden uns voneinander. Darum kommt auch immer mehr und mehr, dass das Fühlen so wesentlich ist. Weil ohne das Fühlen kann ich gar nicht bewusst werden. Und wie ist das für dich?
Ja, wenn ich in dem Kontext von Sehen spreche, meine ich das mehr metaphorisch. Es ist ein inneres Erkennen, ein zutief begreifen oder verstehen in der inneren Intuition. Ah, so ist das gemeint. Ich habe mich ja irgendwie selber verlassen oder verraten, indem ich da irgendetwas hinterhergerannt bin, was eigentlich gar nicht meinen Wertvorstellungen entspricht, beispielsweise. Und ich bin ganz bei dir, diese tieferen Ebenen lösen sich nicht über das visuelle Sehen aus. Das visuelle Sehen ist sehr, sehr oberflächlich. Da geht es um viel tiefere Gewissheitsschichten, die, wenn sie etwas erkennen, aufblühen und wissen, das ist die Wahrheit. Und so sieht es aus und ab heute das Alte nicht mehr. Das ist eine Gewissheit, die ist so tief. Ich hatte das manchmal in meinem Leben, dass ich wusste, das ist jetzt zum Beispiel das letzte Mal einer negativen Angewohnheit. Das letzte Mal. Das war einfach, ich wusste in dem Moment, das wird sich in meinem Leben nicht nochmal wiederholen. Und diese Gewissheit war so tief, dass es sich wirklich dann nicht mehr wiederholt hat. Aber es braucht dieses, ja, diese ganz tiefe innere Entscheidung und das Gewahrsein von, ja, dass man sich, also der Verstand ist einfach so schnell, sich immer wieder Ausflüchte einfallen zu lassen. Bei allem Möglichen, ne? Auch wenn es um die Umsetzung eines höheren Bewusstseins geht, dann sind andere Sachen auf einmal wieder wichtiger. Aber es gibt eine Ebene in unserem Bewusstsein. Wenn wir in der Ebene eine Entscheidung fällen, dann ist das gesetzt. Dann ist das wirklich mit einer unfassbaren Schöpferkraft in diese Realität hineingedrungen. Das ist aber nicht die Verstandesebene, es ist nicht die Ebene des Denkens, es ist die Ebene der gefühlten Gewissheit.
Es ist die Ebene der inneren Herzwahrheit. Und dahin komme ich nur mit einer ganz radikalen, wenn ich das so sagen darf, Ehrlichkeit mir gegenüber. Die Ausflüchte, die sind sehr schnell da. Das stimmt. Die kenne ich auch. Und dann heißt Moment, um was ging es wirklich? Und dieses tiefe Tauchen hat auch damit zu tun, nicht mehr vor mir selbst wegzurennen. Nur wenn ich mich wirklich anerkenne, also auch das ist Schöpferkraft, wenn ich irgendetwas erschaffen habe, was für mich nicht toll war. Auch dort kann ich erkennen, welche Macht ich wirklich habe. Und dieses Annehmen von diesen Kräften, dass das, was mir Unterstützung gibt, auszusteigen aus diesem alten, zerstörerischen Art und Weise, wie ich mein Leben bis anhin gestaltet habe. Das ist eigentlich so der Weg von der tiefen Schwingung in die höhere Schwingung.
Ja, es ist faszinierend, wie wir als allumfassendes Bewusstsein uns in eine derart begrenzte Erfahrung hineinführen können. Das braucht eine unglaubliche Schöpferkraft und Macht, die wir anwenden gegen uns selbst, die wir anwenden, um uns klein und begrenzt zu halten. Aber das ist auch Kraft. Bloß eingesetzt halt im Trennungssinne, im destruktiven Sinne. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass auch in dem Moment, wo wir uns etwas erschaffen, von dem wir glauben, dass wir es nicht wollen, dass wir auch darin sehen, wie kreativ, schöpferisch destruktive Muster sein können und wie kraftvoll auch diese Muster sein können. Und dann einfach Vorzeichen umdrehen, innere Alchemie praktizieren, um zu wissen, okay, wenn es in die Richtung geht, geht es auch in die andere Richtung. Und jetzt auflösen, auflösen, auflösen.
Ja, ich bitte da manchmal meine geistige Führung, mir zu sagen, wenn ich in diese Richtung gehe, bitte gib mir ein Signal. Gib mir einen Stopp. Sagt mir eher irgendetwas, dass ich da achtsam werde. Weil 24 Stunden achtsam sein ist ja auch sehr anstrengend.
In dem Zustand, wo wir noch sind, ist es
In,
anstrengend.
ja.
Irgendwann wird es ganz natürlich
Das,
werden.
ja. Irgendwann schon, aber im Moment sind wir ja wirklich zwischen den Welten. Also wir sind dabei, die Welten zu wechseln, von einer Seite auf die andere zu gehen. Und in dieser Zwischenwelt, da ist noch ein bisschen Altes und es ist ein bisschen Neues und dies miteinander eben nicht zu verbinden, sondern wirklich den Mut zu haben, in das Ungewisse hinein, immer mehr hineinzugehen. Das ist das, was jetzt gefragt ist, dieses Ungewisse auszuhalten, nicht wissen, was kommt wirklich, wie kommt es wirklich. Und wie gehst du denn mit diesem Ungewissen um? Wir wissen wirklich nicht, was wir da neu erschaffen. Also ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nur vorstellen, aber mehr auch nicht.
Ich liebe den Tanz mit der Ungewissheit, auch den
Okay.
Tanz mit dem, dass ich mich in etwas hineinfallen lasse, wo ich einfach nur vertrauen kann, wo nichts mehr funktioniert von der Verstandesebene. Anderweitig könnte ich auch gar nicht so wirken, wie ich wirke. Ich weiß ja nie, was ich im nächsten Satz sage. Ich weiß nie, was als nächstes kommt. Das ist alles ein sich drauf einlassen, das Feld fühlen und dann kanalisieren. Also man kann nicht Medium sein oder man kann nicht durchlässig sein, wenn man die Angst vor dem Ungewissen nach wie vor im System hat. Man muss sich ja in jedem Moment fallen lassen. Und für mich ist es einfach immer ein absolutes Wunderfeld, was sich öffnet in dem Moment, wenn meine Bereitschaft ganz groß ist, sich auf das Unbekannte und auch das Unbenannte, das, was jenseits dieser Welt liegt, einzulassen. Und im Grunde genommen, ich kenne nichts Schöneres, als sich in dieses universelle, weite Nichts, möchte ich sagen, hineinfallen zu lassen und aus diesem Nichts dann wiederum zu schöpfen, ohne selber zu wissen, was dabei herauskommt.
Kann ich dir sehr beipflichten. Ich weiß nie, wenn ich irgendein Channeling mache oder wenn ich mit Sternenwesen kommuniziere, was mir jetzt durchgegeben wird, sondern ich bin immer ganz offen dafür, was kommt jetzt und was kann ich damit dann bewirken. Manchmal bekomme ich Anleitung und manchmal ist einfach, probiere es aus. Und diesen Mut zu haben, einfach mit dem zu sein, was jetzt gerade ist und es auszuprobieren, ohne zu wissen, wohin führt es mich, bin ich erfolgreich damit oder nicht, sondern dieses Fließen zu lassen aus dem Moment heraus, hilft mir immer mehr zu erkennen, wenn ich im Sein bin, dann bin ich offen und dann habe ich ganz viele Möglichkeiten und dann kann ich atmen und dann geht es mir gut. Weil ich habe dann keine Vorstellungen, wie erfolgreich ich jetzt sein soll oder wie das jetzt geschehen soll, sondern dann kann ich empfangen. Da bin ich eigentlich auf der Empfangsstation angelangt, wenn ich das so sagen kann, mit dieser Öffnung dem Neuen gegenüber.
Ja, genau das, was du beschreibst, ist ja dieser weibliche Weg, den wir als Spezies erst wieder lernen dürfen. Als Menschheit haben wir uns so in Plan, Struktur, Konzepten, Ideen, Vorstellungen verrannt und sind so in diesem männlichen, zielorientierten, leistungsorientierten drin, dass wir dieses im Sein sein verlernt haben. Obwohl das eigentlich das Naheliegendste und Natürlichste ist, zu fließen, zu sein, mit dem, was gerade ist, offen zu sein, empfänglich zu sein. Und das sind Qualitäten, da dürfen wir uns heranwagen und
Ja.
mitbekommen, hey, es ist wunderschön, nicht zu wissen,
Ja.
nicht planen zu müssen, sondern empfangend zu sein, dass diese der Wert dieser urweiblichen Qualitäten sowohl individuell als auch kollektiv wieder viel mehr wertgeschätzt werden darf.
Es war eine sehr langjährige Schulung von der aufgestiegenen Meister Maria, die ich da hinter mir habe. Auf diesem Weg, sich für sich echte Fürsorge zu entwickeln und zu vertrauen, dass das Leben hält. Und auch so dem inneren realen, also dem inneren männlichen Anteil da mitzugeben. Komm, wir gehen gemeinsam, ich empfange, aber wir schauen dann gemeinsam, wie dieses Empfangene nach außen jetzt fließen kann. Geht es auf eine klare männliche Art nach außen oder geht es eher auf eine sanftere Art nach außen? Dass so dieses Umsetzen auch mit der weiblichen Kraft geschieht und trotzdem mit dieser männlichen Kraft verbunden ist, die es benötigt. Weil tun tut, das ist eine männliche Kraft. Und diese Verbindung von weiblich-männlich, die darf immer mehr und mehr auch sichtbar werden, dass das gleichwertig ist, dass dieser Kampf, was ist besser, endlich auch aufhört. Das ist so eine Bitte, die ich habe.
Ja, es darf wirklich Hand in Hand wieder gehen. Die ganzen Ebenen, die ganzen kosmischen Qualitäten. Männlichkeit, Weiblichkeit hat ja im Grunde genommen nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun, wie wir es hier kennen, sondern es ist ein Urprinzip des Kosmos schlechthin, so wie es andere Urprinzipien gibt. Und damit zu bekommen, sie sind uns alle eigen. Es ist alles ein Aspekt von dem universellen Gesamtmosaik, das wir sind. Und jede einzelne Kachel, jede Facette ist kostbar, ist wertvoll. Ich sehe das immer so, dass das eine göttliche Licht sich bricht in bestimmte Qualitäten hinein. Und wenn es sich bricht, eher in die blaue Richtung, dann wird es eher zu einer bestimmten Qualität oder dann bricht in andere Farbfrequenzen, dann kommen andere kosmische Qualitäten dabei heraus. Und dann wird es tendenziell immer eher männlicher oder weiblicher. Und alle Qualitäten haben ihre Berechtigung und im großen Ganzen ihre Aufgabe. Und das ist wichtig, dass es alle Qualitäten gibt. So.
Diese kosmischen Qualitäten, die du ansprichst, ich empfinde die immer so als wie als Diamanten, die gegeben werden. Ist auch zum Beispiel so im Moment sehr viel Leichtigkeit so in meinem Leben vorhanden. Und das ist eine Qualität, die ich lernen darf, dass das nicht mit Flatterhaftigkeit zu tun hat, sondern dass das damit zu tun hat, dass man mit Leichtigkeit Grenzen erweitern kann, wenn es geschehen darf. Also es hat ganz viel mit, ich vertraue dem, was jetzt aus dem Fluss kommt oder das, was mir gezeigt wird. Ich vertraue, dass ich da neugieriger sein darf und noch weiter nach außen gehen darf. Also solche Aspekte, habe ich das Gefühl, schenkt uns der Kosmos im Moment.
Er schenkt uns immer genau das, was wir gerade brauchen. Also es ist sehr bunt gemischt, was gerade ausgeteilt wird an Karten auf dieser Welt. Aber wir haben immer genau die Hand und die Karten, die eben entsprechend auch unserer karmischen Struktur, unseren Mustern für uns passend sind. Was ich merke, ist, dass der Wechsel sehr schnell geht zwischen verschiedenen Qualitäten. Das ist nicht mehr so, dass wenn eine Qualität da ist, dass die jetzt irgendwie besonders lange hält, sondern es wirklich ein sehr schneller Wechsel ist, sowohl auf der einen als auch der anderen Seite, was natürlich den Fluss insgesamt stärker werden lässt und man mitbekommt, vielleicht bin ich das nicht, vielleicht bin ich das nicht, weil ich ja so viel anderes auch sein kann. Also je flexibler die Qualitäten oder auch die Identitäten werden, desto leichter kann man ja durchschauen, dass das Teil des eigenen Seins sein kann, aber nicht sein muss. Und dann kommt auch wieder die Leichtigkeit mit ins Spiel. Ich glaube, dass wir da an diesem Punkt auch kollektiv stehen, wo wir zu Formwandlern und Identitätswandlern werden dürfen. Und diese Idee, dass ich eine Identität ein Leben lang, 35 Jahre mein Beruf, also dass dieses Konstrukt von Festigkeit und Stabilität in dieser Zeit überhaupt nicht mehr funktioniert, auf vielen Ebenen.
Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Dieses sich festhalten an irgendetwas ist immer alles so viel in Bewegung. Und ich komme nochmals auf Anfang zurück. So, wir haben gesagt, es ist eine Sonnenzeit, wo ganz viel Licht und Energien und Informationen hereinkommen. Und von daher finde ich, ist es enorm wichtig zu wissen, es ist ein steter Wandel. Ich kann nichts mehr festhalten. Und dieses Licht oder diese Informationen vom Licht, die helfen, die verschiedenen Identitäten wahrzunehmen. Und wie nimmst du das wahr, diese enorme Lichteinströmung, die wir jetzt haben? Informationseinströmung.
Ja, es bereichert und es reißt alles das mit aus dem Feld raus, was nicht mehr zu uns gehört. Ich empfinde diese Qualität als stark reinigend und auch wegnehmend, verbrennend im negativen Sinne gesprochen. Aber wenn das Destruktive oder das Verhärtete, das die Grenzen wegbrennen, dann ist es wieder auch etwas Konstruktives, Aufbauendes. Also ich sehe es sehr deutlich, dass einfach dieses Stabile im Irdischen, dieses sehr Feste durch diese Einströmung von Energie und Information aufgelöst wird. Auch ja, das ganze Erdmagnetfeld ist sehr deutlich in Umbruch, in Veränderung, damit eben diese Frequenzen wirklich zu uns hineinkommen können. Und das legt die Grundlage, dass wir anders wahrnehmen, uns anders empfinden und dann auch ganz anders miteinander umgehen lernen und eine ganz andere Welt hervorzaubern. Wie aus dem Nichts inspiriert, werden auf einmal Inseln erschaffen werden, in denen ganz andere Arten des Lebens möglich ist. Das sehe ich sehr deutlich vor dem inneren Auge, dass da in Zukunft immer mehr Lichtinseln aufgehen werden. Zuerst in einzelnen Menschen, dann in Gruppen, dann in Gemeinschaften und dann irgendwann vielleicht auch in vernetzten Gemeinschaften. Und das Ganze hat eine Kraft, eine Intensität, die dieses alte, auf sehr starren Strukturen aufbauende System einfach unterspült und dadurch auflöst.
Ganz herzlichen Dank, lieber Robin, für dieses Zukunftsbild, das du uns jetzt gerade allen geschenkt hast. Ich bedanke mich sehr für dieses sehr angenehme Gespräch mit dir. Und ganz lieben Dank dir für dein Dasein.
Danke dir für unser Gespräch.